Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag mit dem Thema Die großen Klippen der biblischen Chronologie. Das Thema ist in sich abgeschlossen und in sich verständlich, aber ich muss trotzdem darauf hinweisen, dass es aufbaut auf einem früheren Bibelstudentag, den wir vor einigen Jahren hatten, zum Thema die strikte Chronologie der Bibel. Das Skript dazu kann man auf der Homepage rogerliby.ch runterladen. Und zwar das Skript zur Chronologie des Alten Testaments und das Skript, eine Excel-Tabelle über die Könige von Juda und Israel. Die CD kann man bei edition-nehemia.ch bestellen oder man kann es auch als Vortrag downloaden bei Sermon Online. Ja, und dann kommt dazu, wir hatten auch noch vor kürzer Zeit einen Vortrag über die Chronologie des Neuen Testaments. Auch das hängt damit zusammen. Was wir heute betrachten, ist staubtrocken, möchte ich schon vorwarnen, aber die Früchte sind süß. Es steht so in Sprüche, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also um die Wahrheit des Wortes Gottes sich anzueignen, braucht es viel Mühe, Kraft, Energie und man muss eben auch bereit sein, etwas sich zu erarbeiten, was im Moment trocken erscheint, aber die Auswirkungen, die sind dann wirklich süß wie Honig. Und jetzt möchte ich noch fragen, haben alle das Skript bekommen? Hand hoch, wer es nicht hat. Ja, ihr werdet gleich noch beliefert. Das ist sehr wichtig, um überhaupt mitzukommen. Ohne Skript geht es gar nicht. Ich erkläre nochmals, was gemeint ist mit dem Ausdruck die strikte Chronologie der Bibel. In den vergangenen Jahren habe ich eine Chronologie aufgrund der Zahlen der Bibel zusammengestellt, bei der alle Zahlen der Bibel aufgehen. Ohne dass man sagen würde, diese Zahl, das ist ein Abschreibefehler oder jene Zahl, wie sogar Liberale sagen würden, ist schon im Grundtext falsch. Nein, alle Zahlen werden berücksichtigt. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, weil man immer behauptet hat, es geht nicht auf. Es gibt in sich Widersprüche, aber ich habe mit dieser Zusammenstellung gezeigt, nein, es geht vielmehr alles auf. Es passt alles. Aber es gibt ein paar Klippen darin. Und genau diese Klippen, die wollen wir heute eben anschauen. Und das Besondere dieser strikten Chronologie ist dann weiter Folgendes, dass sie plötzlich all die Probleme, die man bisher hatte, mit der Archäologie auflöst. Ich meine, mit der Archäologie im zweiten Jahrtausend, wo man behauptet hat, ein großer Vertreter davon, Israel Finkelstein, Bibel ist alles Märchen, man hat Israel in Ägypten nicht gefunden, es gibt auch keine Spuren einer Eroberung von Jericho durch Josua, das sind alles nur Legenden, denn zu dieser Zeit gab es gar keine Stadt Jericho mit Mauern. Also alles erfunden, alles unhistorisch, alles ein Märchen, aber das große Problem ist, die haben der Bibel eine falsche Chronologie unterschoben. Und die passt nicht. Aber wenn man die Zahlen der Bibel nimmt, dann passt es wunderbar mit der offiziellen Chronologie in der säkularen Geschichte und Archäologie. Und das führt uns schon zum ersten Punkt auf unserem Skript, der Untergang Jerusalems 586 vor Christus. Das ist ein ganz entscheidender Schnittpunkt zwischen biblischer und außerbiblischer Chronologie. Und zwar ist es so, die Bibel sagt in 2. Könige 25, 8, Jeremia 52, 12, das Jahr der Zerstörung Jerusalems war das 19. Jahr Nebukadnezars und damit das 11. Jahr Zedekias, nach 2. Könige 25, 2. Nun, das ist sehr hilfreich. Wir haben nämlich zeitgenössische Keilschriftdokumente aus der Zeit von Nebukadnezar. Und da findet man 30 Beobachtungen über Konstellationen von 5 Planeten und auch Angaben über den Mond. Und damit kann man die Lebenschronologie von König Nebukadnezar ganz genau zurückrechnen mit dem Computer. Es ist wirklich wunderbar, dass Gott das Weltall so erschaffen hat, dass der Lauf der Planeten, des Mondes über die Jahrtausende hinweg so exakt berechnet werden kann, obwohl ja übrigens die Planetenbahnen sind keine Kreisbahnen, wie man früher meinte. Kepler hat herausgefunden, es sind Ellipsen. Und die Planeten, die kreisen auch nicht immer im gleichen Tempo. Aber man kann alles berechnen. Das war die fantastische Entdeckung von Kepler. Und so kann man also ganz exakt zurückrechnen. Und damit hat man mit der Sternenwelt, mit der Planetenwelt ein Archiv für die Zeitrechnung der Vergangenheit. Und so kann man also ganz genau zurückrechnen und feststellen, das 19. Jahr Nebukadnezars war 586 vor Christus. Und von da aus lässt sich einfach alles absolut zurückrechnen mit den biblischen Zahlen. Ich habe hier ein paar wichtige Beispiele zusammengestellt, in kleiner Schrift. Die Reichsteilung. Nach dem Tod von Salomo spaltete sich Israel in zwei Nationen. Im Norden die 10 Stämme Israel und im Süden die 2 Stämme Juda. Nun, die Bibel sagt, das war 390 Jahre vor dem Untergang von Jerusalem, wie wir noch sehen werden. Jetzt können wir zurückrechnen. Es gibt 976 vor Christus. Dann der Beginn der Monarchie, der Königsherrschaft über die 12 Stämme mit Saul, David und Salomo kann so berechnet werden. Die Bibel sagt, dass diese 3 Könige alle 40 Jahre regiert haben. So rechnen wir also 120 Jahre zurück. Da kommen wir auf 1096 vor Christus für die Thronbesteigung von Saul. Davor, sagt die Bibel, war die Zeit der Richter. Und wir werden sehen, die Bibel sagt, das war eine Zeit von genau 450 Jahren. Jetzt können wir also von König Saul zurückrechnen, 450 Jahre, so kommen wir auf 1546 vor Christus. Wie lange dauerte es vom Ende der Eroberung des Landes unter Josua bis zum Beginn der Richterzeit, die übrigens begann mit der Fremdherrschaft von Kushan-Rishathaim? Das ist markiert den Beginn der Richterzeit. Nun, wir werden sehen, wir können das genau berechnen durch die biblischen Angaben. 14 Jahre waren das. Das ist also 1560 bis 1546 vor Christus. Die Zeit der Eroberung des Landes Kanaan unter Josua dauerte 6 Jahre. Das ist also die Epoche 1566 bis 1560 vor Christus. Und damit ergibt sich das Datum des Auszugs aus Ägypten, nämlich 40 Jahre davor. Dazwischen war ja die 40-jährige Wüstenwanderung. Und so kommen wir auf 1606 vor Christus. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Datum, weil das nun wirklich mit dem, was man in Ägypten gefunden hat, übereinstimmt. Das kann man auf dem Livestream von mir nachhören als Vortrag Israel in Ägypten, Mythos oder Realität, wo das ausführlich behandelt wird und wo eben gezeigt wird, dass ein Israel Finkelstein, der den Auszug aus Ägypten auf circa 1240 vor Christus ansetzt, völlig neben den Tatsachen steht. Denn natürlich kann er sagen, um 1240 findet man nichts von den Israeliten in Ägypten, aber um 1606, da finden wir sie sehr wohl. Und sogar ein Bild des Schreckens. Die Toten, die Erstgeborenen, wurden einfach in die Gräber als Massengräber hineingeschmissen, ohne Grabbeigaben, kreuz und quer. Und Ramsesstadt wurde verlassen von diesen Fremden, die dort gelebt hatten. Das sind die Israeliten, dort passt es, 1606. Aber mit einer falschen Chronologie passt es sicher nicht. Aber das ist schon eine üble Sache, nicht wahr? Man unterschiebt der Bibel eine falsche Chronologie, um nachher freudestrahlend zu sagen, die Bibel ist falsch. Das geht natürlich nicht. Nun, wichtig, die Bibel lehrt, dass 430 Jahre, auf den Tag genau, 430 Jahre vor dem Auszug aus Ägypten, Gott mit Abraham in Sichem seinen Bund schloss. Das führt uns auf 2036 vor Christus. Das ist dieser Bundesschluss in 1. Mose 12, Vers 7. Nun, Abraham war 75 Jahre alt, als er damals ins Land Kanaan kam und Gott mit ihm den Bund schloss. Also können wir zurückrechnen, 75 Jahre davor, Geburt Abrahams, 2111 vor Christus. Das macht klar, der Ursprung, der Beginn des Volkes Israel liegt also im dritten Jahrtausend vor Christus. Die Bibel sagt, wenn man die Zahlen zusammenrechnet, 352 Jahre davor war die Sintflut. Das gibt also das absolute Datum 2463 vor Christus. Und wenn man dann noch die 1656 Jahre der Generationen vor der Sintflut hinzufügt, kommt man für die Erschaffung Adams auf 4119 vor Christus. Ja, und das führt uns schon zu Punkt 2, dass chronologisches System der Bibel beginnt ganz vorne in der Bibel und geht durch das ganze Alte Testament hindurch und mit einer Brücke, mit der Jahrwochenbrücke aus Daniel 9, dann sogar rüber ins Neue Testament bis zum Jahr 70 nach Christus, Untergang von Jerusalem. Und das ist schon gewaltig, dieses chronologische System, denn das ist einzigartig in der ganzen antiken Geschichte. Eine so in sich geschlossene Zeitrechnung. Und es ist so, wenn man die Bibel studiert, man kommt manchmal dann an Stellen, eben an Klippen der biblischen Chronologie, da hat man den Eindruck, jetzt geht es nicht mehr weiter. Da ist irgendeine Lücke, es gibt keine Angaben. Und plötzlich entdeckt man, aber dort ist das und das gesagt und an jeder Stelle das und es gibt eine Brücke. Also, das ist natürlich schon ganz anders, wenn man das in jahrelange Arbeit sich versucht anzueignen, dann hat man viele Kämpfe. Heute wird jetzt alles serviert und darum ist dann die Überraschung auch nicht mehr gleich groß. Aber wenn man da jahrelang kämpft um eine Lösung und wie macht man das? Wie kann man jetzt diese Lücke füllen? Und sieht, in jedem Fall gibt es wieder eine Brücke und das System ist in sich geschlossen. Nun, schauen wir uns an unter zweitens von Adam bis Noah. Da ist die Chronologie ganz, ganz einfach. Die 1656 Jahre ab der Erschaffung von Adam, das sind diese 10 Generationen von Adam bis Noah, die können wir errechnen durch die Angaben in 1. Mose 5. Adam war 130 Jahre alt, als er Seth zeugte, also 130 plus Seth war 105 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, also 105 dazu. Und so ist alles schön beieinander. Dann kommen 90 Jahre dazu, 70, 65, 162, 65, 187, 182. Und Noah, die 10. Generation, er war 600 Jahre alt beim Ausbruch der Sintflut. Und das zusammen gibt eine sehr einfach zu berechnende Chronologie von 1656 Jahren bis zur Sintflut. Also da haben wir noch keine Klippe. Aber gehen wir weiter. Von Noah bis Abraham. Diese Generationen sind ähnlich beschrieben, aber da gibt es eine Klippe. Und zwar eine Klippe, wo bereits eben Leute darüber gestolpert sind und dann schon einen Fehler hatten in ihrer Chronologie. 1. Mose 11, 27. Wir schlagen auf. Von Sem, dem Sohn Noahs, bis Abraham sind es 10 Generationen. Nun wird also gesagt bei Generation 9, bei Tara, und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und noch Vers 26 dazu vorher. Und Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran. Also Vers 26 ist ganz wichtig dazu zu nehmen. Kann man auf dem Skript noch hinzufügen. Ja, jetzt ist die Frage. Wann wurde Abraham geboren? Als Tara 70 war. Aber wie ist das zu verstehen? Hat er da Drillinge von seiner Frau geboren bekommen? Abraham, Nahor und Haran. Das ist die Frage. Aber schauen wir weiter. In 1. Mose 11, 32 wird gesagt, dass Tara mit 205 Jahren starb. In Haran. Und damals war Abraham 75 Jahre alt. 1. Mose 12, Vers 4. Nach dem Tod von Tara in Haran geht Abraham endlich ins verheißene Land. 75-jährig. Ja, jetzt ist klar. Somit war Tara 130 Jahre alt, als Abraham geboren wurde. Nicht wahr? Und jetzt ist klar, wenn es hier heißt, Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abraham, Nahor und Haran, sagt das aus, ab 70 begann er, Kinder zu zeugen. Aber Abraham selber war also nicht ein Drilling, sondern einer der Drillingen, aber er wurde einfach später geboren. Aber der Erstgeborene wurde mit 70 geboren. Nun stellt sich die Frage, warum wir dann Abraham, so hieß er früher, bevor er Abraham hieß, warum ist Abraham als Erster genannt, wenn er nicht der Älteste ist? Ja, das kennen wir auch schon von Sem, Ham und Japhet. Die Reihenfolge ist uns vertraut. Aber Sem war nicht der Älteste. Die Bibel sagt ganz klar, Japhet war der Älteste. 1. Mose 10, Vers 21. Und zwar korrekt übersetzt in der alten Elberfelder. Japhet war der Älteste und von Ham wird gesagt, er war der Jüngste. 1. Mose 9, 25. Aber warum wird dann immer Sem zuerst genannt? Niemand sagt Japhet, Sem und Ham, sondern Sem, Ham und Japhet. Weil Sem der Wichtigste war. Über die Linie von Sem ging die Abstammungslinie, die später zu dem Messias führen sollte, zu dem Retter der Welt. Und darum ist Sem so wichtig. Gott hat nicht die Linie von Japhet erwählt, nicht von Ham, sondern von Sem, um den Retter kommen zu lassen. Und darum wird Sem zuerst genannt. Und hier in 1. Mose 11, 26 wird Abraham zuerst genannt, weil er der Wichtigste ist. Über ihn, nicht über Nahor, nicht über Haran, sollte die messianische Linie erfolgen. Die Abstammungslinie hin zum Retter zum Heiland der Welt. Und so kann man also die Zeitperiode von der Sintflut bis zur Geburt Abrahams korrekt so berechnen. Sems Sohn Arpachsad wurde 2 Jahre nach der Flut geboren. So steht das in 1. Mose 11, Vers 10. Also rechnen wir 2 Jahre und dann die Angaben in 1. Mose 11 sind dann einfach nachzuvollziehen. 35, 30, 34, 30, 32, 30, 29. Und jetzt wichtig, nicht plus 70, sondern plus 130. Sonst haben wir da also bereits 60 Jahre zu wenig gerechnet in der Chronologie. Und da sind Chronologen darüber gestolpert. Haben schon hier einen ersten Fehler gemacht. Also es gibt dann zusammen 352. Und damit können wir also, wenn wir das Geburtsdatum von Abraham berechnet haben, 2111 vor Christus, können wir 352 Jahre hinzufügen, dann haben wir das Jahr der Sintflut 2463 vor Christus. Jetzt kommen wir viertens zu dem Thema von Abraham bis zum Exodus. Und da schauen wir uns eine zweite Klippe an. Ich war, diese Klippen haben natürlich auch etwas damit zu tun, was an Fragen aufgekommen ist, seit wir damals diesen Vortrag gehabt haben über die strikte Chronologie der Bibel. Und da gibt es Leute, die haben das ganz genau studiert und dann sind plötzlich solche Fragen aufgekommen. Aber wie ist das da? Und wie ist das da mit Abraham? Ja, die Klippe haben wir jetzt gelöst. Und jetzt kommt eben eine weitere Klippe, die immer wieder Fragen aufgeworfen hat. Wie lange dauerte es von Gottes Bund mit Abraham in Sichem bis zum Auszug aus Ägypten? Nun, ich wiederhole. Abrahams Geburt haben wir berechnet. Und dann, ausgehend von 2111 vor Christus, dann Taras Tod fand statt, als Abraham 75 Jahre alt war. Und genau dann ging Abraham ins verheißene Land. Ich lese 1. Mose 12, Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich muss ganz kurz noch erklären. Am Schluss von 1. Mose 11, Verse 26 bis 32, wird berichtet, Abraham wurde geboren in Ur in Chaldäa, heutiger Südirak. Er heiratete Sarah. Sie war unfruchtbar. Und dann wird gesagt, zusammen zogen sie aus Ur in Chaldäa aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Vers 31. Dann kamen sie aber bis Haran und wohnten dort. Haran liegt heute in der Südtürkei. Die gingen also schön den Lauf des Euphrats über fruchtbares Gebiet hinauf bis in die heutige Südtürkei, um nicht den gefährlichen Weg durch die sogenannte syrische Wüste zu gehen, nach Kanaan. Das war im Altertum einfach ein ganz gefährlicher Weg. Das war normal, man ging also über den sogenannten fruchtbaren Halbmond hinauf und dann von Haran nach dem Tod von Tara geht Abraham ins verheißene Land. Und die Bibel sagt, da war er 75. Jetzt gibt es ein kleines Problem. In 1. Mose 12, Vers 1 wird die Berufung Abrahams beschrieben und der Herr hatte zu Abraham gesagt, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Das wird hier berichtet, nachdem im Vers davor gesagt wird, Abraham war in Haran. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, aber wann ist diese Berufung Abrahams durch Gott geschehen? Nicht in Ur in Chaldäa, in Haran. Eine berechtigte Frage. Nun, man muss dazu lesen, Apostelgeschichte 7. Stephanus in seiner wunderbaren Rede vor dem Sanhedrin gibt die genaue chronologische Reihenfolge und er sagt, dass diese Berufung stattgefunden hat, als Abraham in Ur in Chaldäa wohnte, noch bevor er in Haran war. Und damit wird klar, dass Mose in 1. Mose 12, Vers 1 zeitlich zurückgreift und verdeutlicht, was Gott damals in Ur in Chaldäa gesagt hatte, wie er ihn berufen hat, aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft wegzugehen. Und darum ist es wichtig, dass man korrekt übersetzt mit der Schlachter 2000. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, also mit Vorzeitigkeit. Und es ist so, dass die hebräische Form Vayomer, die kann je nach Zusammenhang übersetzt werden mit Präteritum, er sprach, oder er hatte gesprochen. Und es gibt eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament, wo man diese Zeitform unbedingt mit Plusquamperfekt übersetzen muss, sonst geht es gar nicht. Also hatte gesagt. Ja, also das nur, um den Text besser zu verstehen. Abraham geht mit 75 Jahren nach Kanaan, da haben wir absolut 2036 vor Christus. Und jetzt, ganz wichtig, auf dem Skript lese ich vor, vom Einzug Abrahams nach Kanaan und von der Bundesverheißung in Sichem, 1. Mose 12, 6 bis 8, sowie von Abrahams Aufenthalt und Wohnsitz in Ägypten im selben Jahr. Also von dort an bis zum Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12, und der gleich danach erfolgten Gesetzgebung am Sinai, 2. Mose 19, liegt eine Periode von 430 Jahren. Also da müssen wir rechnen, 2036 minus das Datum des Auszugs, 1606, das gibt uns genau 430 Jahre. Woher haben wir diese 430 Jahre? Galater 6, Vers 16. Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und in deinem Samen, welcher Christus ist. Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Paulus spricht also hier von zwei Bündnissen, von dem Bund mit Abraham und von dem Bund mit Israel am Sinai, wo sie das Gesetz bekommen haben. Und Paulus sagt also, diesen Bund mit Abraham, der übrigens mehrmals in mehreren Phasen dann von Gott bestätigt worden ist, Abraham gegenüber. Nach 1. Mose 12 wird es bestätigt in 1. Mose, ich gebe die Stelle an, 1. Mose 13, dann 1. Mose 15, 1. Mose 17, 1. Mose 22. Und später wird es bestätigt gegenüber Isaak und Jakob. Also dieser mehrfach bestätigte Bund kann durch den Bund am Sinai nicht aufgehoben werden. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Einen vorher von Gott bestätigten Bund, also wen? Den Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig. Also das Gesetz macht diesen früheren Bund an Abraham, der bestätigt worden war, nicht ungültig. Der bleibt bestehen. Und jetzt ist es eben so, da haben wir die genaue Zeitangabe, das waren 430 Jahre. Ja gut, jetzt kommen dann kritische Fragen, aber ist das wirklich 1. Mose 12, wo der Bund gemacht worden ist? Ich lese 1. Mose 12, Vers 7. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach. Ich muss Vers 6 dazu lesen. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zu Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Gott gibt in Sichem, heute Nablus, im sogenannten besetzten Westjordanland, dort gibt Gott die Verheißung, dass Abrahams Nachkommenschaft Israel dieses Land besitzen wird. Die UNO ist natürlich entsetzt über die Bibel. Aber was will die UNO? Die kam 4000 Jahre später, ja? Und will sich gegen Gottes Anordnungen erheben. Ausgerechnet in Nablus sagt Gott, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Nun, gleich danach gab es eine Hungersnot, Vers 9. Und Abraham zog fort, immer weiter ziehend nach dem Negev. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot war schwer im Land. Also sehen wir gleich nach diesem Bundesschluss in Sichem, kommt diese schwere Hungersnot und Abraham geht nach Ägypten, weil Ägypten nicht abhängig war vom Regen. Das Land Kanaan war abhängig vom Regen. Ägypten nicht. In Ägypten regnet es sowieso sehr, sehr wenig. Und das Wasser kommt aber über den Nil aus Schwarzafrika, wo natürlich große Wassermengen runtergehen, auch wenn es im Nahen Osten trocken ist. Also er geht nach Ägypten und nimmt dort für eine gewisse Zeit Wohnsitz. Und erst danach kehrt er wieder zurück ins verheißene Land, wie wir aus Kapitel 13 erfahren. Also sehen wir, er kam ins Land, Gott gibt die Verheißung in Sichem und dann geht Abraham nach Ägypten hinab. Und das ist jetzt sehr wichtig für die nächste Stelle. 2. Mose 12, Vers 40. Da wird ja beschrieben, wie Israel am Passa ausgezogen ist aus Ägypten. Und in Vers 40 steht ganz wörtlich übersetzt, und der Wohnsitz der Kinder Israel, wo selbst gilt, sie wohnten in Ägypten 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, und es geschah an diesem selbigen Tag, dass alle Heere des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Nun, das ist eine riesige Klippe. Und da sind die Chronologen massenweise darüber gestolpert. Ja, jetzt ist es so, üblicherweise wird übersetzt, und die Wohnzeit der Kinder Israel in Ägypten war 430 Jahre. Nicht wahr? So steht es also in der Schlachter. Wohnzeit. Übrigens, das habe ich in der Schlachter nicht selber übersetzt. Vor kurzem hat im Internet einer wirklich eine Kapriole gemacht. Der ist fast ausgeflippt, weil er in der Schlachterübersetzung etwas fand, anders übersetzt, als wie ich das in Vorträgen erkläre. Der ist fast durchgedreht. Also so was Lügnerisches, ja? Wie kann der Roger Libi die Schlachterübersetzung machen und dann erzählt er etwas ganz anderes? Nun, wir waren beim Alten Testament zwei hebräische Übersetzer. Und ich habe die Hälfte des Alten Testaments bearbeitet. Die andere Hälfte hat ein anderer gemacht. Und zum Beispiel 2. Mose hat der andere gemacht, nicht ich. Und dann kommt dazu, heute ist es ja üblich, dass man nicht mehr normalerweise als Einzelner eine Bibel übersetzt, sondern oder bearbeitet, sondern als Team. Und dann kommt dazu, außer diesen zwei hebräisch Übersetzern gab es einen Deutschspezialisten, dann einen Schlachterbibelspezialisten und dann einen Vertreter der Bibelgesellschaft und so weiter. Und da wurden halt manche Dinge im Team dann bearbeitet. Und dann hatte sogar einer die Endredaktionsverantwortung gehabt und der konnte sogar, das war seine Autorität, gewisse Dinge dann in seinem Sinn in letzte Version bringen. Das erklärt alles. So einfach. Also der ausgeflippt ist, der hätte nur nachfragen müssen und wäre alles wieder klar. Also, aber ich hätte dort übersetzt nicht Wohnzeit, sondern Wohnsitz. Und zwar ist das hebräische Wort Moschav. Das kennen manche vielleicht noch. oder kennen von heute. Ein Moschav in Israel ist eine Bauernsiedlung. Eine sozialistisch organisierte Bauernsiedlung ist ein Moschav. Und zwar das Hebräisch Moschav, ich habe ich erklärt, das geht zurück auf die Wurzel, Yashav, sitzen, wohnen. Und dann gibt es ein M davor, nicht wahr? Moschav. Und das ist typisch im Hebräischen, viele Hauptwörter, die mit M anfangen, die bezeichnen einen bestimmten Ort. Zum Beispiel, Altar heißt Mizbeach. Zbeach, das kommt von Zavach, Schlachten. Und ein M davor, das ist der Ort des Schlachtens. Das ist der Altar. Oder Makom heißt Ort oder Standort. Ja, Kom kommt von der Wurzel Kum, aufstehen, stehen. Und Ort, also Standort. So einfach ist Hebräisch. Also, und Moschav ist der Ort des Sitzens, Wohnens, der Wohnsitz. Jetzt ist es aber so, Abraham ging nach dem Bund in Sichem hinab nach Ägypten. Und er als, das war nicht irgendjemand, das war ein Fürst. Er wird auch genannt Fürst Gottes durch die Hethiter in 1. Mose 23. Dieser Fürst nahm Wohnsitz in Ägypten. Natürlich ging er dann wieder hinauf, aber da bestand ein Wohnsitz, den die Nachkommen geerbt haben in Ägypten. Und darum sagt diese Stelle, der Wohnsitz der Kinder Israel, wo selbst gilt, sie wohnten in Ägypten, erstreckte sich über 430 Jahre. Warum habe ich so komisch übersetzt, wo selbst gilt? Aus dem Grund, ich habe in der Fußnote da hingeschrieben, technisch korrekte Übersetzung der Relativpartikel Asher. Asher, das würde man normalerweise übersetzen auf Deutsch mit welcher, welche, welches. Ja? Aber es ist nicht genau gleichzusetzen mit dem Deutschen. Es ist ähnlicher wie im Deutsch, wie im Schweizerdeutschen. Wo? Oder der Wohnsitz, wo die Israeliten gewohnt haben. Das ist im Schweizerdeutschen eben ein bisschen anders und ist viel näher beim Hebräischen, dieses Schweizerdeutsche wo. Und darum habe ich dann eben hier so künstlich übersetzt, der Wohnsitz der Kinder Israel, wo selbst gilt, sie, die Israeliten, wohnten in Ägypten, erstreckte sich über 430 Jahre. Und dann sind sie ausgezogen. Und jetzt kommt Folgendes dazu. Nächster Punkt auf dem Skript. Die Septuaginta, das ist die älteste Bibelübersetzung der Welt, auf Griechisch, im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, von Juden übersetzt, also noch in alttestamentlicher Zeit. Die haben dort übersetzt 430 Jahre, als sie in Kanaan waren und in Ägypten. Ja, das gibt's ja nicht. Wie kommt das dort, dass sie da von Kanaan sprechen und nicht nur von Ägypten? Ja, die haben eben gewusst, damit man die Stelle ja nicht falsch versteht, das umfasst also die ganze Zeit, Abraham ging nach Ägypten und dann wieder zurück nach Kanaan. Und dann war er in Kanaan und Isaac war in Kanaan und Jakob war in Kanaan und die 12 Patriarchen waren in Kanaan und erst dann ging Jakob mit den 12 Söhnen und der großen Familie nach Ägypten hinab. Und die haben also in der Septuaginta, in der Übersetzung, haben die Juden immer Freiheit gehabt, auch ein bisschen zu interpretieren. Und darum haben die dort eingefügt, in Kanaan und in Ägypten, um klarzumachen, dass die ganze Periode gemeint ist mit 430 Jahren. Und Rashi, das ist der bekannteste, wichtigste Bibelausleger im Judentum, im Mittelalter. Also in jeder Rabbinerbibel, die nennt man Mikraot Gedolot, findet man den Kommentar von Rashi. Da haben wir den Grundtext mit großen Buchstaben, dann die aramäische Übersetzung mit etwas kleineren Übersetzungen, kleineren Buchstaben und dann die wichtigsten Kommentare in drittgrößter Schrift und die weniger wichtigen in ganz kleiner Schrift. Aber Rashi ist der wichtigste Kommentator. Und Rashi erklärt dort zu 2. Mose 12, Vers 40, dass diese Stelle sich bezieht ab Abraham. 430 Jahre ab Abraham. Und Rashi sagt an der gleichen Stelle, dass auch die 400 Jahre, auf die kommen wir noch, in 1. Mose 15, die beziehen sich ab der Zeit mit Isaak bis zum Auszug aus Ägypten. Und jetzt kommt dazu, die Samaritaner, also die Samariter auf dem Berg Gerizim, die haben ja auch die 5 Bücher Mose übernommen und die haben in ihrer Bibel noch eingefügt an dieser Stelle, dass es eben meint Kanaan und Ägypten. Im hebräischen Text, im hebräischen Grundtext, im masoretischen Text steht einfach Ägypten, 430, der Wohnsitz der Kinder Israel, was selbst gilt, sie wohnten in Ägypten, 430 Jahre. So steht das dort. Und das ist der richtige Text. Ja? Also man muss nicht denken, man muss den masoretischen Text jetzt korrigieren durch die Septuaginta, die sowieso eine interpretierende Übersetzung ist, oder durch den samaritanischen Pentateuch, der auch eben Zusätze enthalten kann. Nein, auch nicht verändern durch den Kommentar von Rashi. Der Grundtext stimmt, aber diese Angaben mit Kanaan und Ägypten sind einfach Interpretationen, um zu erklären, wie der Text gemeint ist. Dass also wirklich zu rechnen ist, ab dem Wohnsitz Abrahams in Ägypten, und dieser Wohnsitz wurde den Kindern Israel vererbt, und der war bis zum Auszug aus Ägypten 430 Jahre. Ja, und jetzt kommen wir zu einer dritten Klippe. Wie sind die 400 Jahre von 1. Mose 15, Vers 13 zu verstehen? Nun, in 1. Mose 15, Vers 13 bestätigt Gott gegenüber Abraham noch einmal diesen Bund, den er in Sichem mit ihm schon geschlossen hatte. In diesen Bestätigungen fügt Gott auch ganz wichtige Dinge zu diesem Bund hinzu. Er gibt so ein Bundespaket in mehreren Phasen. Und dort lesen wir in Vers 13, aber ich lese es zusammenhangs wegen schon ein bisschen vorher. Vers 12, und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er, Gott, sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird. In einem Lande, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken. 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Wirst begraben werden in gutem Alter. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Diese 400 Jahre, die haben auch viel zu diskutieren gegeben. Warum hier 400 und dann im Galaterbrief heißt es 430, in 2. Mose 12 heißt es 430. Was ist da gemeint? Nun, ganz wichtig ist diese Feststellung. Die Prophetie hier mit den 400 Jahren bezieht sich auf den Samen Abrahams. Nicht auf Abraham, sondern die Prophetie beginnt, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird. Und wer war der Erste, der genannt werden konnte, Same Abrahams? Isaak. Genau. Ab Isaak wird gerechnet. Und dann wird gesagt, was eben mit dieser Nachkommenschaft geschehen wird. Sie wird dann Fremdling sein, in einem Land, das nicht das ihre ist. Und dann werden sie Sklavendienst tun müssen und sie werden ihnen dienen. Sie werden bedrückt, unterdrückt werden und sie werden sie bedrücken. Und dann kommt die gesamte Dauer, 400 Jahre. Also dieses ganze Paket, 400 Jahre. Es ist übrigens so aufgebaut, etwas poetisch. A, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und dann habe ich eingerückt, B, und sie werden ihnen dienen, B Strich, und sie werden sie bedrücken. Und dann diese Angabe, 400 Jahre, das ist A Strich. Das ist also immer zwei, kann man sagen, zwei Zeilen korrespondieren miteinander. B und B Strich gehören ganz eng zusammen und A Strich. Diese 400 Jahre beschreiben einfach die ganze Geschichte des Samens bis zum Auszug aus Ägypten. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Jetzt ist es so, ich habe geschrieben auf dem Skript, diese Prophetie hat den Samen Abrahams im Auge. Die Geschichte des Samens begann mit Isaak. Insbesondere ab der Austreibung Ismaels, als Isaak als der alleinige Erbe ausgewiesen wurde. Und zwar ist es ja so gewesen, Abraham kam mit 75 Jahren ins Land Kanaan. Gott hat ihm verheißen, er werde einen Sohn bekommen. Er bekam keinen Sohn. Er bekam keinen Sohn. Jahrelang. Und dann wurde er und seine Frau schwach im Glauben an die Verheißung Gottes. Und Sarah hatte die Überlegung, schau mal, wir haben doch von unserem Ägyptenaufenthalt eine Magd, Hagar. Und es gab damals ein heidnisches Gesetz unter den Völkern im Nahen Osten. Wenn eine Herrin unfruchtbar war, konnte ihr Mann eine Magd heiraten. Und das Kind der Magd wurde dann der unfruchtbaren Herrin zugerechnet. Ja, das war der Gedanke von Sarah. Vielleicht müssen wir Gottes Verheißung nicht so wörtlich nehmen. Ja? Heute würden Leute sagen, man muss das nicht so fundamentalistisch genau nehmen mit der Bibel, ja? Also, schon, wir bekommen ein Kind, aber wir müssen das vielleicht ein bisschen anders verstehen. Es geht doch gar nicht mehr. Und dann hat Abraham mit 85 Jahren Hagar geheiratet und das Kind war Ismael. Und jetzt ist die Frage, Ismael, ist das der Same? Und da wuchsen die beiden auf. Isaak wurde dann geboren, als Abraham 100-jährig war. Die beiden wachsen auf. Wer ist der Same? Und erst in 1. Mose 21, wo Gott gesagt hat, die Magd und ihr Sohn sollen hinausgehen. Ismael soll nicht erben, sondern Isaak ist der wirkliche verheißene Sohn, ist der Träger der Verheißung. Und dann mussten die gehen, und das war eben, als Abraham 105 Jahre alt war. Also, 25 Jahre ging es, bis Isaak geboren wurde, und dann wurde Isaak gestillt von seiner Mutter. War schon ein bisschen ein eigenartiges Bild. Eine 90-Jährige, die da ein Kind stillt, das ist schon 2 Jahre alt, schon 3 Jahre alt, schon 4 Jahre alt, und der trinkt immer noch bei Mami. Und Ismael spottet über den Erben. Ja, der spottet jetzt, ist er immer noch an der Brust. Und dann kommt in 1. Mose 21 diese große Feier, wo Isaak abgestillt wird. Und das ist dann die Zeit, wo Ismael gehen muss. Das sind 5 Jahre dazu. Also, da haben wir 30 Jahre vom Eingang Abrahams ins Land bis zu diesem Fest der Abstellung Isaaks und der Austreibung Ismaels. Und von dort weg wo es allen klar ist, der Same ist Isaak, sind diese 400 Jahre. Dein Same wird ein Fremdling sein, in einem Land und so weiter, 400 Jahre. Und so ist das also auch nicht eine ungefähre Angabe, sondern eine ganz genaue Angabe. 400 Jahre ab der Zeit, wo Isaak als der Erbe, der Same, erwiesen ist. Und jetzt machen wir Pause und dann erkläre ich noch Vers 16. In der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Also der Aufenthalt in Ägypten soll 4 Generationen umfassen. Und das wird ein ganz wichtiger Schlüssel geben, um das Ganze noch besser zu verstehen. Viertelstunde Pause. Zum Auszug aus Ägypten. Nun ist es so, Abraham kam 75-jährig ins Land und musste 25 Jahre warten, bis Isaak geboren wurde. Wenn wir die 400 Jahre des Samens Abrahams bei der Geburt von Isaak beginnen lassen, dann gäbe das insgesamt 425 Jahre. Ja? Da kommen wir nicht auf 430 Jahre. Aber die Bibel sagt, dass eben insgesamt 430 Jahre waren und die Geschichte des Samens 400 Jahre. Nun, das erklärt sich eben so, dass die 400 Jahre beginnen mit dem Moment, wo Isaak als der Same Abrahams öffentlich klar dargestellt wurde. Und das geschah eben offensichtlich 5 Jahre später, nachdem Isaak abgestillt worden war und Ismael ausgetrieben wurde. Und dort beginnen die 400 Jahre, dann gibt es 430 Jahre. Also 25 Jahre Abraham von dem Eingang ins Land, 75-jährig, bis zur Geburt Isaaks, 100-jährig, das sind 25 Jahre. Dann 5 Jahre dazu und das gibt 30 Jahre. Und dann 400 Jahre gibt 430 Jahre. Und damit macht jede Zahl Sinn. Nun gibt es aber viele, die sagen, nein, 430 Jahre, das bezieht sich wirklich auf die Zeit, als die Israeliten in Ägypten waren. Die waren 430 Jahre in Ägypten, ab dem Moment, wo der alte Vater Jakob mit seiner Großfamilie umgesiedelt ist nach Goshen. Jetzt haben wir aber hier eine klare Angabe in Vers 16. 1. Mose 15, Vers 16. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. So wie ich das damals ausgeführt habe, in dem ausführlichen Vortrag über die Chronologie des Alten Testaments, da haben wir gesehen, dass dass Jakob im Jahr 1821 nach Ägypten hinabzog. Somit war Israel von da an für 215 Jahre in Ägypten. Nicht wahr? 1821 minus 1606 gibt 215. Und wie man auf dieses Jahr 1821 kommt, das habe ich gerade im unteren Abschnitt genau dargelegt. All die Zahlen, die die Bibel angibt. Abraham heiratet mit 85 Jahren die Ägypterin Hagar. Das war im Jahr 2026. Isaaks Geburt 100 Jahre nach der Geburt Abrahams, 2011. Dann haben wir gesehen, Austreibung Hagars und Ismaels, als Isaak als Same Abrahams ausgewiesen wurde. Das war 5 Jahre später. Dort beginnen die 400 Jahre. Alter Isaaks, 5 Jahre. Aber dann erfahren wir, Isaak hat sich verheiratet mit 40 Jahren, 1. Mose 25, 20. Können wir genau berechnen, das war das Jahr 1971. Vor Christus. Die Geburt Esaus und Jakobs, 20 Jahre später, nach 1. Mose 25, 1951. Abrahams Tod, 175 Jahre nach der Geburt, nach 1. Mose 25, das ist 1936. Und nun, Jakob ging 77-jährig nach Padan Aram. Dort heiratet er Lea und Rahel 7 Jahre später. Aber dann muss er noch 7 Jahre dienen um Rahel. Müssen wir also 14 Jahre dazu rechnen. Und dann blieb er noch 6 Jahre und kehrte dann nach Kanaan zurück. Das führt uns also, wenn man das alles zusammenrechnet, auf 1854. Und 24 Jahre später steht Josef vor dem Pharao als 30-Jähriger. 1830. Dann gab es 7 Jahre Überfluss, 1823. Und dann 2 Jahre später darf Jakob bereits umziehen nach Ägypten, 1821. Jetzt erkläre ich noch ganz kurz. Das geht jetzt so schnell, da kommt kaum einer mit. Das ist normal. Es geht nur darum, dass man es mal hört und dann kann man es in Ruhe zu Hause nochmals durchgehen und nachrechnen. Aber ich möchte auch erklären, wie kommt man darauf, dass Jakob 77-jährig war, als er nach Padan Aram ging. Also das würde ja kaum einer denken. Einfach so vom Gefühl her, ja?
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas »Die großen Klippen der biblischen Chronologie«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGER LIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.